Deutschlandfunk. Agenda.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Wir merken es gerade mehr oder weniger schmerzlich, egal ob im Supermarkt oder an der Tankstelle. Angesichts des Ukraine-Krieges, der Energiekrise und der steigenden Inflation müssen wir für viele Lebensmittel, für Treibstoff und Gas mehr bezahlen als bisher. Eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung hat ergeben, dass nur noch ein Viertel der Deutschen größere Anschaffungen unter Nachhaltigkeitsaspekten tätigen wollen. Und auch der Umsatz von Bioprodukten ist leicht rückläufig. Denn für Lebensmittel, Kleidung oder Reisen muss man ja in der Regel etwas mehr zahlen, wenn sie Klima- und Nachhaltigkeitsstandards entsprechen sollen, wenn sie fair gehandelt sind und Produzenten vor Ort einen Lohn zum Überleben und gerechte Arbeitsbedingungen garantieren. Die Folgen der Preissteigerungen, bleiben Nachhaltigkeit und fairer Handel auf der Strecke? Unser Thema heute in der Agenda bis 11.30 Uhr. Wird das Bewusstsein für Nachhaltigkeit dem Preisdruck geopfert? Müssen die Firmen, die sich auf diesem Gebiet engagieren, jetzt um ihr Überleben kämpfen? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Expertinnen und gerne auch mit Ihnen. Hat sich Ihre persönliche Konsumstrategie verändert? Und bei welchen Kaufentscheidungen achten Sie ganz besonders auf Umweltverträglichkeit? Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Unsere Gäste heute. Ich begrüße Dr. Hanna Schramm-Klein, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing und Handel und nachhaltiges Verbraucherverhalten von der Universität Siegen. Schönen guten Morgen, Frau Schramm-Klein. Können Sie mich hören?
Guten Morgen.
Ja, gut. Guten Morgen. Außerdem begrüße ich Claudia Brück vom geschäftsführenden Vorstand von Fairtrade Deutschland e.V. und dort zuständig für Kommunikation und Politik. Guten Morgen, Frau Brück.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße außerdem Petra Süptitz, Expertin für Nachhaltigkeit und Konsumententrends vom Marktforschungsinstitut GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung. Herzlich willkommen. Guten Morgen, auch Frau Süptitz.
Guten Morgen.
Alle an Bord, wenn auch nicht sichtbar, aber gut hörbar. Das ist schön. Eingeladen war auch Silvia Bender, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die heute Morgen leider kurzfristig absagen musste. Bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, hören wir mal rein, was meine Kollegin Eva-Maria Götz für Antworten von Passanten erhalten hat auf die Frage, ob sich durch die gestiegenen Preise ihr Einkaufsverhalten verändert hat.
Mein Verhalten hat sich noch nicht verändert, aber es stimmt nachdenklich, auf jeden Fall.
Und was Lebensmittel betrifft, hoffe ich, dass nicht mehr so viel weggeworfen wird.
Also man nimmt auch wahrscheinlich nicht mehr so viel auf Vorrat und hat vielleicht auch besser die Preise im Kopf wie vorher.
Ja Gott, natürlich. Man macht gerade was Benzin anbetrifft, vielleicht nur die notwendigsten Fahrten. Ich bin zum Glück in der Lage, muss nicht mehr beruflich unterwegs sein. Insofern geht's, aber man macht sich da schon Gedanken, na klar. Aber das ist jetzt für mich eigentlich schon seit längerer Zeit so, dass es mehr um Nachhaltigkeit geht.
Auf jeden Fall weniger Fleisch.
Ja, man kauft schon bewusster ein. Ich jedenfalls.
Bei mir hat das schon sehr verändert, weil man geht nicht mehr so shoppen. Urlaub hat mir schon gestrichen. Man geht bewusster einkaufen, also man schaut vorher schon mal, was im Angebot ist oder halt auch weniger Obst und sowas. Kaffee habe ich schon sehr eingeschränkt, weil der ist ja wahnsinnig teuer geworden. Die Bierprodukte sind auch sehr gestiegen, also man tut das schon reduzieren.
Das heißt, dass ich die ein oder andere Tour auch mit dem Fahrrad mache oder dass ich auch mit dem Zug jetzt zum Beispiel nach Frankfurt reinfahre, dass ich auch bewusst langsamer fahre, damit ich weniger Benzin verbrauche.
Sie haben ein gewisses Repertoire, was Sie kaufen wollen und haben müssen und an der Kasse ärgern Sie sich.
Ja, das waren Stimmen von Passanten, die wir befragt haben nach ihrem Konsumverhalten. Und das gebe ich auch gleich mal in die Runde. Wenn Sie das gehört haben, Frau Schramm-Klein, erkennen Sie sich da ein bisschen selber wieder? Hat sich Ihr Konsumverhalten, auch wenn Sie sich damit ja wissenschaftlich beschäftigen, auch persönlich verändert durch die gestiegenen Preise?
Ja, ich glaube, was eben besonders deutlich geworden ist, ist das Wort weniger, was wir gehört haben. Das Wort bewusst, was immer wieder aufgegriffen wurde. Was so ein bisschen zeigt, dass wahrscheinlich jeder Konsument inzwischen darauf aufmerksam geworden ist, dass bestimmte Dinge einfach teurer geworden sind und man einfach hinterfragt, brauche ich das jetzt, benötige ich das jetzt? Und ich für mein eigenes Konsumverhalten muss klar sagen, natürlich hinterfragt man manche Käufe und manchmal ist es eben auch so, dass man gewisse Käufe vielleicht verschiebt oder vielleicht auch darauf verzichtet, weil natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit und wir haben eben auch das Wort weniger Verschwendung gehört, weil das natürlich auch eine große Rolle spielt. Braucht man alles? ist. Und das fragt man natürlich besonders, wenn das Geld knapper wird.
Mhm. Fragen Sie sich das auch, Frau Brück? Sie beschäftigen sich natürlich mit Fairtrade, fair gehandelten Produkten seit vielen Jahren. Beobachten Sie auch Veränderungen?
In meinem eigenen Einkaufsverhalten nicht. Also ich kann vieles nachvollziehen, was gesagt worden ist. Nachdenken, vorher überlegen, weniger wegwerfen. Das ist etwas, was wir seit Jahren in allgemeinen Konsumempfehlungen ja eh rausgeben. Aber einer der Befragten sagte, er hätte den Kaffee eingeschränkt. Und da muss ich persönlich sagen, das geht nicht. Da muss ich, den muss ich in der Menge trinken, wie es immer war. Und Kaffee insgesamt war in Deutschland die letzten Jahre viel zu günstig. Und wenn von diesem Preis, der jetzt bezahlt werden muss, mehr bei den Produzenten ankäme, dann wären wir schon in der richtigen Richtung.
Das wollen wir noch drüber diskutieren im Laufe der Sendung, wie wahre Preise vielleicht aussehen müssten, wenn sie Nachhaltigkeitsaspekten gerecht werden sollten. Ich möchte Frau Süptitz von der Gesellschaft für Konsumforschung einbeziehen. Frau Süptitz, wie geht's Ihnen persönlich? Hat sich Ihr Verhalten auch verändert, Ihr Konsumverhalten durch die Krise?
Naja, was Sie generell sehen, und das spiegelt auch sehr schön sich in den Antworten der Befragten wider, ist, dass die Sorgen wegen steigender Preise momentan enorm gestiegen sind. Ja, also die Deutschen machen sich eben sehr viel Sorgen wegen Energiepreisen, Benzinpreisen, gestiegenen Lebensmittelpreisen. Und das wirkt sich vor allem bei Haushalten aus, die eben geringere Einkommen haben, weil die müssen eben auch entsprechend sparen und mit ihrem Haushaltsbudget wirtschaften. Was mich persönlich angeht, muss ich sagen, natürlich hinterfrage auch ich, was man wirklich braucht. Aber es ist so, dass gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit beispielsweise sich mein Konsumverhalten bisher noch nicht so groß geändert hat.
Es gibt ja auch entsprechende Studien von der Gesellschaft für Konsumforschung, die Consumer Life Studie zum Beispiel, die misst jährlich persönliche Werte, die den Deutschen wichtig sind. Welche Rolle spielt denn da überhaupt die Nachhaltigkeit?
Ja, Nachhaltigkeit ist ein riesengroßes Thema. Wir befragen die Menschen regelmäßig, worüber sie sich Sorgen machen. Und da steht die Verschmutzung der Umwelt oder der Klimawandel an den ersten zwei Stellen. Und wenn wir die Leute fragen, was ist für euch wirklich wichtig im Leben, welche persönlichen Werte habt ihr, dann sehen wir, dass der Schutz der Umwelt auf Platz 10 von 57 persönlichen Werten ist. Also da sind Werte dabei wie Ehrlichkeit, der Schutz der Familie, auch Gesundheit und Fitness. Und in diesem Ranking von 57 Werten steht eben der Schutz der Umwelt auf Platz 10. Das zeigt eben, was das für eine große Bedeutung hat, dieses Thema.
Eine große Bedeutung, die wir natürlich jetzt anpassen müssen, auch aufgrund der aktuellen Preisentwicklung. Jetzt gibt es ja auch diesen GfK-Nachhaltigkeitsindex, den Sie jetzt am 12. Mai zum ersten Mal herausgegeben haben. Was wurde denn da konkret untersucht?
Ja, wir haben mit diesem GfK-Nachhaltigkeitsindex seit 3 Monaten jeweils 1.000 Menschen im Monat befragt, wie sich Nachhaltigkeit in ihren Einkäufen widerspiegelt. Also wir haben sie gefragt, waren Nachhaltigkeitsaspekte wichtig für deine Kaufentscheidung? Werden sie auch voraussichtlich zukünftig wichtig sein für die Kaufentscheidung? Und wie hoch ist die Bereitschaft für umweltfreundliche Produkte auch einen höheren Preis zu bezahlen?
Was ist dabei herausgekommen?
Genau, da sind ganz spannende Ergebnisse bei rausgekommen. Wir haben eben gesehen, dass im letzten Jahr 1/3 der Deutschen bei größeren Anschaffungen auf Nachhaltigkeit geachtet haben und bei Anschaffungen des täglichen Bedarfs, also beispielsweise Lebensmittel oder Hygieneartikel, haben sogar 3/4 der Deutschen nachhaltig eingekauft. Wir sehen aber auch, dass gerade jetzt in Zeiten von Ukraine-Krieg und Inflation die Menschen verunsichert sind und sich eben Sorgen wegen steigender Preise machen. Das haben wir ja jetzt gerade auch schön gehört bei den
bei der Stimmen
der Hörer. Genau, bei der Umfrage. Und das führt dazu, dass die Anschaffungsneigung gesunken ist. Und zwar tatsächlich auf den tiefsten Wert seit 2008. Wir messen das regelmäßig in unserem Konsumklima. Und das hat auch dazu geführt, dass die Bereitschaft, vor allem größere Anschaffungen unter Nachhaltigkeitsaspekten zu tätigen, zurückgegangen ist. Also im März waren es noch 35% der Konsumenten, die gesagt haben, ja, wir berücksichtigen Nachhaltigkeit bei größeren Anschaffungen. Und der Anteil ist von 35% auf 25% im April gesunken. Nichtsdestotrotz, wir unterscheiden ja auch zwischen größeren Anschaffungen und Produkten des täglichen Bedarfs. Und gerade bei Lebensmitteln und auch bei Hygieneprodukten beispielsweise sehen wir, dass der Rückgang gar nicht so groß ist. Also da sind es immer noch 2/3 der Konsumenten, die sagen, doch natürlich werden wir auch weiterhin auf Nachhaltigkeit achten.
Also doch gibt es da auch noch Unterschiede? Eine Frage bei den verschiedenen Altersgruppen. Haben Sie da auch Unterschiede festgestellt?
Ja, das sind ganz interessante Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass gerade die jüngeren Konsumenten sich sehr viel Sorgen um den Klimawandel machen. Ja, das sieht man ja auch in den Fridays for Future Demonstrationen, wo vor allem sehr viele junge Menschen sich auf die Straße gehen aufgrund des Klimawandels. Interessant ist es aber, dass es eher die älteren Konsumenten sind, die auch bereit sind, selber Opfer für die Umwelt zu erbringen. Und da sehen wir ganz spannende Unterschiede im Verhalten. Ja, während es die Älteren sind, die eher recyceln, die versuchen, Wasser zu sparen oder Strom zu sparen oder auch nur das kaufen, was sie wirklich brauchen, um eben Abfall zu vermeiden, ist es bei den Jüngeren so, dass Nachhaltigkeit zwar sehr, sehr wichtig ist, aber gleichzeitig sie versuchen, Nachhaltigkeit mit Spaß und Genuss zu verbinden. Also sie wollen ihren Lebensstil weniger aufgeben beziehungsweise weniger verzichten. Aber sie setzen sich trotzdem natürlich mit Umweltthemen auseinander, engagieren sich in Umweltprojekten und spenden auch für die Umwelt.
Ja, das spannende Ergebnisse. Frau Professor Schramm-Klein, deckt sich das auch mit Ihren Forschungen? Sie untersuchen ja auch das Verbraucherverhalten.
Ja, es deckt sich schon. Und ich glaube, was eben, glaube ich, auch deutlich geworden ist bei den Darstellungen von Frau Süptitz war, dass wir, wenn wir jetzt betrachten, wo eigentlich Verbraucher sich einschränken und weniger kaufen, dass der Rückgang beispielsweise bei Bio- oder auch bei Fairtrade-Produkten etwas geringer ist als bei anderen Produkten. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Verbraucher das äußern, sondern es ist auch so, dass sie sich tatsächlich etwas nachhaltiger verhalten. Aber ich denke, wir müssen dabei natürlich auch neben diesen Trends zu mehr Nachhaltigkeit so ein bisschen die Lebensrealität daneben stellen. Denn vieles dieses einschränkenden und nachhaltigen Verhaltens ist trotzdem doch oft gerade in den letzten Monaten auch dadurch getriggert, dass einfach die Menschen weniger Geld zur Verfügung haben. Das hat dann positive Effekte, dass weniger verbraucht wird. Aber viele Verschiebungen von Konsumentscheidungen, gerade wenn es um langlebige Konsumgüter geht, also der neue Kühlschrank oder die neue Waschmaschine, viele Entscheidungen werden einfach verschoben, weil man momentan einfach sieht, dass es knapp wird.
Mhm. Viele müssen ja sparen und sich das Geld genau einteilen, möglicherweise auch schauen, kann ich mir Bio- und Fairtrade-Produkte weiterhin leisten. Frau Brück, Sie beobachten ja auch die Entwicklung, die derzeitigen Preissteigerungen im Handeln. Wirken die sich negativ auf den Absatz von Fairtrade-Produkten aus?
Also das konnten wir zum Glück dieses erste Quartal noch gar nicht beobachten. Und in den April-Mai-Daten haben wir noch nicht vorliegen. Also das erste Quartal, und das war ja auch der Start der Ukraine-Krise, da sind die Zahlen noch sehr positiv. Und wir beobachten mit großer Spannung, wie das jetzt weitergeht.
Fairtrade hat ja einen Umsatzrekord geschafft in schwierigen Zeiten. Kürzlich bei der Jahrespressekonferenz konnten Sie ja verkünden, dass hierzulande der Umsatz um 9% gestiegen ist gegenüber dem Vorjahr. 2,1 Milliarden Euro gaben VerbraucherInnen für fair gehandelte Produkte aus. Ist das für Sie ein Beweis dafür, dass doch das Bewusstsein für fair gehandelte Produkte ausgeprägt ist und möglicherweise auch trotz der Preissteigerungen versucht ja, wird beizubehalten?
Die Umsatzzahlen vom letzten Jahr sind wirklich erfreulich, weil wir aus diesem Pandemiejahr herauskommen und gerade Logistikfragen oder der komplette Wegbruch des Out-of-Home-Bereichs, Café, Gastronomie, hat uns schon in große Sorge versetzt, dass das Einkaufsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher trotzdem Richtung Fairtrade geht, zeigt nochmal oder bestätigt auch Informationen, die wir aus Umfragen haben. Das ist doch eine sehr, sehr treue Klientel gibt, die Fairtrade kaufen, egal unter welchen Umständen. Wir haben schon mehrfach befragt, wie viel sind sie bereit, für Fairtrade-Produkte mehr zu bezahlen und tiefer in die Tasche zu greifen. Und da gibt es ungefähr 5%, die der Käuferinnen und Käufer, die bereit sind, also bis zu 20% mit uns zu gehen. Aber sobald wir dann über höhere Preissteigerungen sprechen, wird die Bereitschaft natürlich geringer. Also in diesem Spektrum befinden wir uns, dass wir die Zahlen, die wir vorliegen haben, darauf deuten, dass wir die Kundschaft verstetigen, die explizit nach Fairtrade schauen und deswegen auch diese Kaufentscheidung treffen, trotz widriger Umstände, und dass diese Zufalls- oder Erstkundenkontakte bisher noch nicht abgeschreckt worden sind.
Vielleicht sollten wir grundsätzlich noch mal kurz das Prinzip Fairtrade erklären. Sie handeln ja nicht selber mit Waren, sondern setzen sich dafür ein, den Handel mit fair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern, ein größeres Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen. Viele kennen ja wahrscheinlich das international gültige Fairtrade-Siegel, das zum Beispiel für Bananen, Kaffee oder Kakao vergeben wird, wenn die Produkte bestimmte Standards erfüllen. Vielleicht erwähnen Sie doch mal kurz, welche damit gemeint sind, Frau Brück.
Ja, wir haben einen ganzen Standardkatalog für verschiedene Produkte, weil Kaffee, Kakao oder Bananen halt unterschiedlich gehandelt werden. Aber über alle Produkte hinweg geht es darum, dass umweltbewusst angebaut wird, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort so gestaltet sind, dass sie halt den ILO-Kernarbeitsnormen entsprechen.
Was heißt das?
Das heißt, dass Arbeitszeiten eingehalten werden, Überstunden angemeldet oder bezahlt werden, eine Bereitschaft zu, also dass es Elternzeit gibt, dass Mutterschutz gibt etc., dass Löhne bezahlt werden, die Schritt für Schritt angehoben werden Richtung existenzsichernde Löhne. Es geht darum, dass es vor allen Dingen auch Arbeitsverträge gibt, was für uns ganz normal ist, ist in vielen entwicklungspolitischen oder in vielen Ländern des globalen Südens nicht der Alltag. Es geht darum, dass selbstständige Bauern sich zusammenschließen zu einer Kooperative und demokratisch zusammen darüber entscheiden, was sie mit der Fairtrade-Prämie machen. Das ist neben dem Fairtrade-Preis, der für die Produkte bezahlt wird, noch ein Aufschlag, der dafür genutzt werden soll, in die Zukunft zu investieren. Das sind so die Hauptmerkmale, und um das alles abzusichern, haben wir weltweit ein Produzentennetzwerk organisiert, das die Produzentenorganisation berät. Sie unterstützt darin, dass die Standards eingehalten werden können, und diese Standards werden ja auch mit den Jahren immer strenger, sodass sie diese auch in 3 und in 6 Jahren auch weiterhin erfüllen können.
Das erinnert mich auch so ein bisschen an das Lieferkettengesetz, was jetzt ja auch seit letztem Jahr aktiv ist, wo man auch versucht, auch da gezielter zu gucken, wie sind die Entwicklungen, was kann man da machen. Frau Schramm-Klein, ist das etwas, wo Sie sagen, aha, da passiert schon auch auf politischer Seite etwas, wo Nachhaltigkeit oder ja auch mehr Transparenz implementiert ist?
Ja, es ist natürlich schon mal ein guter Weg zu sagen, wir wollen uns überhaupt die gesamte Lieferkette mal anschauen und Nachhaltigkeitsfragen letztlich auf jeder Stufe stellen. Es ist natürlich unwahrscheinlich schwer. Stellen Sie sich mal vor, ein Einzelhändler, beispielsweise jemand, der ein großes SB-Warenhaus, also ein ganz, ganz großes Geschäft, wo es unwahrscheinlich viel Ware, zum Teil bis zu 100.000 Artikel anbietet. Da stelle ich mir die Frage, inwieweit wirklich dieser Händler dann die Möglichkeit hat, diese 100.000 Artikel mit Blick auf ihre Produktionsbedingungen wirklich bis auf den letzten Vorproduzenten hin nachzuverfolgen. Aber dieses Bewusstsein, dass eben eine Verantwortung da ist, auch für das, was auf den Vorstufen passiert, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Wie man es dann umsetzt, da bin ich zu wenig Politikerin. Aber dieses Bewusstsein grundsätzlich zu schaffen, ist, glaube ich, wichtig, weil natürlich viele sich dann auch die Frage stellen, welche Bedingungen bestehen denn wirklich und was kann ich gegebenenfalls auch beeinflussen?
Das muss man natürlich auch gucken, jetzt aufgrund der aktuellen Preisentwicklung, was ist dann wirklich noch realisierbar. Wir haben erste E-Mails bekommen, zum Beispiel von Johannes Stahl. Er schreibt, auch wenn der Geldbeutel den Kauf von Bio- und Fairtrade nicht mehr zulässt, kann man seine Abdrücke immer noch klein halten. So schaue ich bei konventionellen Produkten auf eine einfache und kunststofffreie Verpackung und verzichte konsequent auf Fleisch. Damit ist, denke ich, viel gewonnen bzw. weniger verloren für mein Portemonnaie und auch für die Umwelt. Das ist eine Meinung, die wir von den Hörern haben. Und Ihre Meinung interessiert uns natürlich weiterhin. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Die Folgen der Preissteigerungen bleiben Nachhaltigkeit und fairer Handel auf der Strecke, ist unsere Frage. Und wir möchten wissen, wie Sie reagieren, wie Ihre ganz persönlichen Kaufentscheidungen sind, ob sich etwas verändert hat oder ob Nachhaltigkeit schon bei Ihnen angekommen ist und Sie natürlich jetzt auch möglicherweise mit den gestiegenen Kosten versuchen, kreativ dieser Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Also rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 446 4464. Nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Weiter geht es mit der Agenda und Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir haben es vorhin gehört, aktuelle Umfragen zeigen, dass der Ukraine-Krieg und die inflationsbedingten rasant steigenden Preise etlicher Produkte das Einkaufsverhalten vieler Menschen in Deutschland innerhalb weniger Wochen verändert hat. Haushalte merken, dass das frei verfügbare Einkommen schrumpft und das hat eben deutliche Auswirkungen auf ihr Einkaufsverhalten. Das Kölner Handelsforschungsinstitut ECC spricht in einer aktuellen Studie schon von einem Konsumverhalten auf Sparflamme. Größere Anschaffungen würden aufgeschoben und natürlich werde auch beim Lebensmitteleinkauf gespart. Das haben wir vorhin auch teilweise schon gehört. Jetzt wird auf jeden Cent geschaut. Viele Umfragen sagen, dass 2/3, 61% genauer gesagt, der Verbraucher genauer als früher auf die Preise achten und öfter zu Sonderangeboten greifen. Die Folgen der Preissteigerungen bleiben Nachhaltigkeit und fairer Handel auf der Strecke. Das ist unser Thema weiterhin in der Agenda. Und auch Ihre Meinung ist gefragt, Ihr Einkaufsverhalten. Hat es sich verändert? Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Unsere Gäste sind weiterhin Dr. Hanna Schramm-Klein, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing und Handel und nachhaltiges Verbraucherverhalten von der Universität Siegen, sowie Claudia Brück vom geschäftsführenden Vorstand von Fairtrade Deutschland und Petra Sübtitz, Expertin für Nachhaltigkeit und Konsumententrends bei der Gesellschaft für Konsumforschung. Und wir haben einige Rückmeldungen schon von unseren Hörern, die auch Fragen haben. Zum Beispiel fragt uns eine Hörerin, wird eigentlich jetzt schon weniger Auto gefahren, vor allem von der jüngeren Generation? Machen die erhöhten Benzinpreise Eindruck? Ich weiß nicht, ob es dazu schon zu aktuelle Zahlen gibt. Frau Sübtitz, bei Ihnen, merken Sie was davon? Wird das untersucht?
Dazu habe ich leider noch keine Zahlen. Wir kriegen demnächst aktuelle Zahlen dazu, aber momentan habe ich leider noch keine.
Frau Schramm-Klein, untersuchen Sie das möglicherweise bei Ihnen?
Spezifisch jetzt nicht, aber Sie haben das eben in den Höreranmerkungen schon gehört, dass das Thema Mobilität eins ist, auf das zumindest Ihre Hörer sehr stark fokussiert haben. Und auch so in aktuelleren Umfragen kann man das erkennen, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher relativ stark das Thema, wie viel Auto fahren, welche Fahrten sind notwendig und wofür kann ich das Fahrrad nehmen, durchaus in den Blick fassen. Das heißt, es scheint auf der Agenda zu sein, ob sich das jetzt wirklich in den, ja, ich sag mal, in den tatsächlichen Verhalten zeigt. kann ich nicht sagen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Es ist einfach eine Möglichkeit, vielleicht einfach zu sparen.
Ja, das Thema Mobilität ist sehr wichtig vielen Hörern und Hörerinnen und ist ja auch relevant, nicht nur für tägliche Pendler. Viele freuen sich ja für 3 Monate auf das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, für Straßenbahnen, Busse und Regionalbahnen. Ein Schritt hin möglicherweise zu nachhaltigerer Mobilität. Sehen Sie das so, dass das etwas anstößt, vielleicht auch grundsätzlich das Fahrverhalten zu überdenken? Ich gebe das mal in die Runde.
Wenn ich darf, würde ich dazu vielleicht gerne mich äußern. Ja, es ist schon so, dass wir beobachten können, dass vieles, was an nachhaltigem Verhalten passiert, oft angestoßen wird, auch so ein bisschen durch externe Zwänge. Wenn alles nur so von innen heraus intrinsisch von den Konsumenten kommen müsste, das wäre manchmal einfach zu schwierig, um uns aus der Trägheit rauszuholen. Und da kann man schon beobachten, dass gerade dann, wenn so Preiszwänge kommen, dass dann irgendwo auch ein Umdenken stattfinden kann. Gerade, weil man erkennen kann, dass Menschen dann manches einfach mal zum ersten Mal ausprobieren. Es ist ja schon bequem, wenn man einfach nur das Auto irgendwie starten muss und damit losfährt. Und es ist ein Aufwand, wenn man dann erstmal den ÖPNV ausprobieren muss, so man dann die Möglichkeit dazu hat. Und das ist schon so, dass man im Bereich Mobilität auch beobachten kann, dass viele dann auch mal ausprobieren, was es vielleicht für alternative Möglichkeiten gibt.
Also passiert da viel. Man muss sich nicht mehr durch diesen Dschungel der verschiedenen Preise und Tarife sich jonglieren sozusagen. Das möglicherweise kann das ja etwas erleichtern und das ist natürlich ein Angebot, 9 Euro, was natürlich wahrscheinlich längerfristig natürlich nicht aufrecht erhalten wird, aber der öffentliche Personennahverkehr müsste dafür ausgebaut werden wahrscheinlich auch. Ist das etwas, wo man auch sieht, da sehen Sie auch politisch einen Willen, dass da mehr passiert, oder sagen Sie, ach, das ist jetzt vielleicht nur so 3 Monate eine ganz gute Geschichte und dann war es das auch wieder? Wer mag dazu was sagen? Ja.
Ich fühlte mich jetzt gerade so ein bisschen angesprochen. Ja, ich hoffe, das ist okay.
Ja, genau. Ich sehe sie ja leider nicht, genau.
Ich denke, das Thema ÖPNV, das ist ja so ein Grundsatzthema, wo man weiß, dass viele Menschen ÖPNV auch sehr emotional sehen und ihn gerne nutzen würden. Und wir haben da so ein bisschen eine Zweiteilung, die ja bekannt ist zwischen den städtischen und zwischen den ländlichen Räumen. Und gerade im ländlichen Raum kann man jetzt merken, wieso die Bewohnerinnen und Bewohner aufbegehren und darstellen, wir würden ja gerne und wir würden ja auch gerne das 9-Euro-Ticket intensiv nutzen. Nur dafür müsste eben dann auch mal ein Bus kommen und zwar häufiger als einmal in der Stunde. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem man sich die Frage stellen muss, wenn man tatsächlich das erreichen möchte, dann darf das einfach kein Großstadt- und kein Ballungsraumthema sein, sondern dann muss man eben auch die Anbindungen schaffen. Und das wird etwas sein, was sicherlich für die Zukunft bedeutend ist, denn man kann natürlich die Menschen nur dann dazu bringen, auf ein alternatives Verkehrsmittel umzusteigen, wenn sie auch wirklich die Option dazu haben.
Ja, das betrifft natürlich auch grundsätzlich das Thema Reisen. Der Sommer steht vor der Tür. Viele haben ihre Reisen gebucht, gehen wieder in die Ferne, nehmen das Flugzeug. Ja, vielleicht haben auch viele durch die Pandemie entdeckt, dass der Urlaub auch in der Region ganz attraktiv sein kann. Wird das auch eine Möglichkeit sein, dass man jetzt sagt, aha, wir sind schon ein bisschen trainiert, durch die Pandemie vielleicht nicht mehr so viele Fernreisen zu machen? Oder es gibt vielleicht eher so einen Stau, dass man das, was man die letzten Jahre nicht machen konnte, doch umso intensiver machen will? Frau Siebtitz, gibt es da bei Ihnen Entwicklungen, dass Sie das beobachten, dieses Verhalten?
Also einerseits ist es, wie Sie sagen, wir haben das im letzten Jahr ja gesehen, viele Menschen sind zu Hause geblieben, sind eben nicht verreist. Auf der anderen Seite entsteht schon so ein gewisser Nachholbedarf trotzdem bei den Menschen. Ne? Also die wollen eben einfach auch wieder weg, wollen was erleben. Nicht jeder kann es sich leisten. Es gibt einen bestimmten Anteil an Konsumenten, die natürlich sagen, naja, ich hatte gar nicht geplant zu verreisen und ich werde es auch immer noch nicht tun können. Aber es gibt schon auch diesen Wunsch, doch wieder weg zu wollen. Ne?
Die Sehnsucht ist da und man muss gucken, genau, ob das mit einem entsprechenden Umweltgewissen oder auch möglicherweise mit gestiegenen Kosten jetzt ja auch verbinden kann. Denn da werden sich die Preissteigerungen aufgrund der Krise, aufgrund der gestiegenen Energiepreise ja auch auswirken, oder?
Absolut. Also man sieht es jetzt schon sehr deutlich, dass die Preise gestiegen sind, auch im Reisebereich. Und natürlich, da muss man gucken, ob man sich das zukünftig noch leisten kann und auch leisten möchte. Und gerade Menschen, die eben auch ein geringeres Einkommen haben, die werden sich da sicherlich auch einschränken müssen.
Gut, jetzt wollen wir mal unseren ersten Hörer zu Wort kommen lassen. Ich begrüße Herrn Hechler aus Salzgitter. Schönen guten Tag, Herr Hechler.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Grüße auch die Runde. Ja, meine Frage ist, es wird ja immer von Seiten der Politik immer an den Idealismus der Menschen appelliert. Fairtrade kaufen und so weiter. Das funktioniert bloß nicht. Ich sehe es auf der Autobahn, wenn da kein Tempolimit ist, die meisten rasen wie bisher und da spielt der Preis auch alles keine Rolle. Und letztendlich ist die Politik auch dafür da, dass sie eine bestimmte Lenkungsfunktion hat und die wird in meinen Augen nicht wahrgenommen. Sie sehen es ja, wir haben eine grüne Regierung, trotzdem gibt es kein Tempolimit, obwohl es die Mehrheit der Bevölkerung möchte. Fairtrade-Produkte haben immer noch ein Nischendasein und da ist meine Frage, inwieweit ist die Politik da mal endlich bereit, sowas mal ein bisschen zu lenken? Ich möchte das mal am Beispiel vom Kaffee sagen. Man kann ja sagen, in 10 oder 15 Jahren ist der Kaffee komplett verdreht und bis dahin könnt ihr das sukzessive steigern und dann wäre auch endlich mal was für die Erzeuger mal was getan. Mhm. Aber diese ganzen Rahmenbedingungen passieren ja nicht. Es geht ja immer nur um irgendwelche Freiwilligkeiten, was denn irgendwo denn verläuft und dann durch solche Preissteigerungen dann letztendlich auch wieder Rückschläge bekommt.
Ja, es ist schade, dass Frau Bender jetzt nicht dabei ist, die Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt und Ernährung, die darauf sicher hätte antworten können. Aber vielleicht nochmal zu Ihrem persönlichen Verhalten. Wie hat sich Ihr, Sie müssen ja auch mit den gestiegenen Preisen umgehen, hat sich Ihr Verhalten verändert dadurch, Ihr Konsumverhalten?
Naja, ich bin schon immer so ein bisschen auf Nachhaltigkeit aus. Ich bin zwar viel unterwegs, ich hatte jetzt auch meine Steuererklärung gemacht und habe dann gesehen, voriges Jahr, Anfang des Jahres, zum Ende des Jahres hat sich der Dieselpreis um 50% hochgeschraubt. Ja, wie kann man das machen? Man muss mehr mit dem Fahrrad fahren, was geht, aber ich bin beruflich viel aufs Auto angewiesen. Ja, man fährt dann halt langsamer. Aber ich sehe es auch, wie gerast wird. Und offensichtlich, aber das hatte ich ja eben schon erwähnt.
Tempolimit wäre für Sie eine Option, auf jeden Fall, höre ich daraus.
Auf jeden Fall, denn irgendwann die Klimaerwärmung geht weiter, irgendwann muss es kommt ein Tempolimit und je später es kommt, desto schärfer wird das Tempolimit. Das ist meine Meinung. Mhm. Naja, ansonsten, man soll halt zusehen, dass man lieber Qualität kauft als Masse. Aber das ist halt auch so eine Sache, man kriegt es ja auch nicht jedes Mal, kann man es auch nicht unterscheiden, ist es jetzt bloß ein höherer Preis oder ist es jetzt nur, oder ist es jetzt wirklich eine bessere Qualität dahinter? Und das ist auch, wo ich sage, das ist schade, dass es hier keine verlässlichen Qualitätskriterien gibt.
Aber das können wir ja gerne mal aufgreifen und in die Runde geben. Vielen Dank für die Anregung auf jeden Fall, Herr Hechler. Frau Schramm-Klein, wie sieht das aus? Sind die Verbraucher eigentlich in der Lage, alle Produkte so zu erkennen, was die Nachhaltigkeit, was Bio betrifft? Ist die Deklarierung da entsprechend transparent? Können wir, wenn wir wollen, zumindest diesen Aspekt der Nachhaltigkeit und von Bioprodukten auch überhaupt realisieren und danach unser Einkaufsverhalten ausrichten?
Also ich denke schon, dass man, wenn man es möchte, durchaus Indikatoren findet, woran man das erkennt. Es gibt viele Labels. Die Labels sind auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern eigentlich gut bekannt. Aber wir müssen bei Verbrauchern eins beachten. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Verbraucher beurteilen ja ihr eigenes Verhalten gesamthaft. Die beurteilen zum Beispiel, wie sie Auto fahren oder wie sie den ÖPNV nutzen. Sie beurteilen, wie sie Bioprodukte nutzen, wie sie Fairtrade-Produkte nachfragen. Und die bilden im Grunde so eine Art Budget in ihrem Kopf, ein mentales Budget, das sich daraus zusammensetzt, wo sie sich dann überall nachhaltig und nicht nachhaltig verhalten. Und dann kommt so eine Art Berechnungssystem in dem Sinne, dass die Verbraucher sagen, naja, jetzt habe ich mich aber zum Beispiel nachhaltig verhalten, weil ich zum Beispiel jetzt seit 20 Jahren schon Ökostrom zu Hause habe. Da kann ich es mir doch leisten, dass ich auf der Autobahn mit meinem Auto eben 250 fahre, weil ich bin an anderer Stelle nachhaltig. Das heißt, sie bilden so eine Art Gesamtberechnung, wo man sich überall nachhaltig verhält. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das in der Zukunft stärker beachten, dass man so dieses Gesamtbudget der Verbraucher im Kopf haben muss. Es wird nicht funktionieren, das hat Herr Hechler ja auch sehr schön gesagt, dass man überall quasi den Maximaleinsatz der Verbraucher fordert. Ne? Idealismus in allen Bereichen, sondern es wird darauf ankommen, dass man so diese Gesamtbilanz, die Verbraucher über ihr Verhalten ziehen, dass diese in den Blick genommen wird und man versucht, das zu optimieren. Denn das wird wesentlich bessere Anhaltspunkte liefern können, als immer zu sagen, ihr müsst aber und müsst und müsst.
Zwang hilft da nicht weiter. Frau Brück,
würden Sie... Vielleicht noch ein interessanter Aspekt, der mir dazu einfällt. Ich meine, die Verbraucher hinterfragen auch, ob es überhaupt Sinn macht, sich umweltfreundlich zu verhalten. Das heißt, sie müssen das Gefühl haben, dass auch andere Menschen sich umweltfreundlich verhalten. Ja, also es gibt ganz interessante psychologische Studien, wo man festgestellt hat, dass je stärker verschmutzt der Boden eines Parkhauses ist, desto mehr Müll haben die Menschen selber dorthin geworfen. Also insofern wird eben auch hinterfragt, was tun eigentlich die anderen und bringt das eigentlich was, wenn ich mich umweltbewusst verhalte. Und es ist wirklich genauso, wie es auch Herr Hechler gesagt hat, es ist keine Einzelmeinung, sondern wirklich die Hälfte der Deutschen ist der Meinung, dass Umweltprobleme auch vom Staat angegangen werden sollten, weil sie eben oft auch die Menschen oft selber nicht in der Lage sind zu entscheiden, was ist denn jetzt eigentlich wirklich nachhaltig? Also ich habe immer so das schöne Beispiel von der Biogurke im Kopf. Ja, man weiß gar nicht, ist die Biogurke, die in Plastik verpackt ist, besser als eine konventionelle Gurke ohne Verpackung? Das ist für Verbraucher teilweise sehr schwer zu entscheiden. Und Frau Schramm-Klein, Sie haben natürlich recht, dafür gibt es diese Siegel, die den Verbrauchern auch Orientierung geben, ja, sich da im Dschungel zurechtzufinden. Und diese Siegel, die Öko-Siegel, sind natürlich unheimlich wichtig bei den Kaufentscheidungen.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Und jetzt am Telefon ist Silke Zelot aus Wulfsen, ruft sie an. Schönen guten Morgen, Frau Zelot.
Guten Morgen in die Runde. Ich heiße Hilke.
Oh, Entschuldigung, Hilke.
Ja, guten Morgen. Also ich wollte eigentlich sagen, und was mich an der Diskussion um Nachhaltigkeit und auch über die gesamte Klimaneutralität sehr stört, ist, dass viele Bürger so unter Generalverdacht gestellt werden, also verschwenderisch zu leben, unnötig Auto zu fahren und fälschlicherweise mit gutem Gewissen schlechtes Fleisch einkaufen gehen. Und das geht doch an der Wirklichkeit vieler Bürger total vorbei. Und die müssen nicht erst jetzt auf jeden Einkauf achten. Bei mir steht manchmal an der Kasse beim Edeka ein Rentner oder eine Rentnerin und die überlegt, ob sie das, was sie in der Hand hat, was eigentlich schon unter dem Ablaufdatum läuft und billiger ist, ob sie das noch draufpacken kann, ja oder nein. Und ich finde diese Moralisierung, die dahinter steht, die finde ich überheblich und arrogant und sie wird der Wirklichkeit vieler Menschen nicht gerecht. Und ich habe ganz große Angst, dass die gesamte Diskussion eigentlich letztlich für eine Benachteiligung ganz vieler Menschen und in diesem Land führt und auch zu sozialer Ungerechtigkeit. Und ich würde gerne haben, dass man vielleicht auf die Realität vieler Menschen genauer hinguckt. Entschuldigen Sie, dass ich das so emotional sage. Nee,
das ist durchaus ja eine berechtigte Kritik, die Sie anbringen können. Also das heißt, dass zu sehr der Verbraucher in die Pflicht genommen wird und ja moralisch unter Druck gesetzt wird?
Ja, also es wird ja so getan, als wenn Menschen, die zum Beispiel in einem Billigdiscounter einkaufen gehen, als wenn sie das machen würden, um selber irgendwie davon profitieren zu können oder... Aber dass die Menschen angewiesen sind darauf. In Berlin gibt es jetzt zum Beispiel solche Verteilungskämpfe, wenn dann eben in alten Kiezen, der Aldi-Markt weg muss, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt die Marke sage. Und weil genug gut betuchte Menschen da leben, die dann auch in einem wunderschönen Wochenmarktgebäude Bio-Sachen einkaufen können. Aber die anderen Menschen, die werden ja nicht nur dadurch verdrängt, sondern sie werden auch noch in eine Ecke gestellt, als wenn sie die Schädlinge, entschuldigen Sie, also ja, tief. Ne? Und das, finde ich, kommt mir viel, viel, viel zu kurz. Und da hilft auch nicht eine kleine Auszahlung irgendwie
im Rahmen des Entlastungspaketes jetzt.
Richtig, also so, das trifft es doch nicht. Also so. Und ich kenne genug Menschen, die es jetzt schon sehr schwer haben, und mir fehlt die Stimme für diese Menschen eindeutig.
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis, Frau Zielot.
Entschuldigen Sie, dass das jetzt so aus mir rausgesprochen wird.
Nein, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls durchaus hier, und ich möchte das auch weiter darauf eingehen, ob das tatsächlich so ist. Frau Schramm-Klein, beobachten Sie das, dass doch der Verbraucher sehr stark in die Pflicht genommen wird, dass die Schere vielleicht immer größer wird zwischen den gut Betuchten, die sich vielleicht auch mehr Bio und Nachhaltigkeit in Produkten des täglichen Bedarfs leisten können, und den anderen, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen?
Ja, ich hatte vorhin ja schon angesprochen, dass vieles, was jetzt gerade so an Verhalten zu beobachten ist, genau aus dieser Lebensrealität auch zu begründen ist, nämlich dass das Thema Preis und wie viel ist denn in meinem Geldbeutel überhaupt noch übrig, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich kann auch die Emotionalität der Anmerkung gut verstehen, denn das ist ja auch etwas, was viele Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich auch als Bedrohung empfinden. Denn dieses Thema, dass man sich schon gerne nachhaltig verhalten würde, dass aber vielleicht äußere Zwänge einen dazu bringen, dass man das nicht in allen Bereichen tun kann, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Und diese Anspruchshaltung, die kritisiert wird, das kann ich gut verstehen. Es ist ja auch so, dass in vielen Bereichen eben gerade sich dann auch die Verbraucherinnen und Verbraucher bewusst Bereiche aussuchen, in denen sie sagen, da habe ich die Möglichkeit, mich nachhaltig zu verhalten. Und da besteht für mich die Möglichkeit, etwas zu tun. Und dass sie diese Ansprüche, die dann oft geäußert werden, im Sinne von schränk dich doch noch mehr ein, vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen können, weil für sie heute nicht mehr die Frage ist, ob sie sich denn das Heizen überhaupt noch leisten können. Da haben sie sich vielleicht entschieden, dass sie das schon nicht mehr tun können und den dicken Pullover und die dicke Decke schon nutzen müssen, sondern inzwischen auch die Frage stellen müssen, kann ich mir denn die Lebensmittel überhaupt noch leisten? Und ich glaube, das ist eine Lebensrealität, die man nicht vergessen sollte. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar für die Anregung und die Diskussion darauf noch mal hinleiten.
Das beschäftigt viele Hörerinnen und Hörer. Eine Hörerin aus Berlin hat uns geschrieben, dass sie sich kaum noch Bio-Lebensmittel leisten kann und fragt, könnten nachhaltige Lebensmittel nicht vom Staat unterstützt werden bzw. billiger gemacht werden? Jeder sollte gute Lebensmittel essen dürfen. Da gibt es natürlich Sachen, wo man sagt, okay, der Preis, den wir zahlen, ist nicht unbedingt der tatsächliche Preis, wenn man jetzt auch das Thema Umweltverträglichkeit mit einpreisen würde, die langen Wege der Lieferung und so weiter. Frau Brück, was würden Sie sich wünschen von Fairtrade, dass man sagen kann, aha, wir möchten jetzt nicht, dass die Preise noch weiter explodieren, dass mehr Leute sich diese nachhaltigen, fair gehandelten Produkte auch leisten können?
Also ich würde mir wünschen, dass man sich die Preise insgesamt anschaut. Und im Moment ist es ja so, dass im Wettbewerb derjenige profitiert, der zu günstigsten Preisen anbieten kann. Und diese günstigen Preise sehr oft auf Kosten der Umwelt oder der Menschen zustande kommen, die die Produkte herstellen. Und dieses zweite Preisschild ist nicht zu sehen. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir genau diesen ganzheitlichen Ansatz sehen, dass diese externalisierten Kosten ja auf uns als Gesellschaft zurückkommen werden. Und daher wünsche ich mir, dass es eine Preisgestaltung zustande kommt, die genau diese externen Preise, die nicht für sich selber sprechen können, wie die Umwelt oder die Menschen im globalen Süden, dass die stärker Gehör finden und nicht in Austausch gesehen wird, es müssen hier billige Lebensmittel geben. Was ich denke, ist, dass es ein Steuersystem geben müsste, der genau das einpreist, der genau die Produkte bevorzugt, steuerlich bevorzugt, die diese Nachhaltigkeit nachhaltigen Aspekte berücksichtigen und die Produkte, die diese externen Kosten nicht einpreisen, dass die dann steuerlich zu Rate gezogen werden, weil letztendlich wir als Gesellschaft diese Kosten tragen müssen.
Frau Schrammklein, sehen Sie da Chancen, dass so eine andere Preisgestaltung auch tatsächlich vielleicht mal durchgesetzt werden könnte?
Was jetzt so die politische Umsetzung angeht, bin ich zu wenig Experte. Aber was jetzt die Verbraucherreaktion angeht, da denke ich schon, dass wenn der Preisunterschied nicht mehr so groß ist, und es zeigen ja auch einige Studien, wenn der Preisunterschied nicht mehr so groß ist, dass man dann gerne zu den Bio- oder zu den Fairtrade-Produkten greift, weil man einfach diesen Mehrwert zu schätzen weiß und weil der auch breit bei den Verbrauchern akzeptiert und gewünscht ist. Aber dazu kommt natürlich auch, die Frage war ja auch, ob man nicht quasi alles auf Bio oder Fairtrade umstellen könnte, dass natürlich gar nicht genug Menge davon da wäre. Und das widerspricht ja auch so ein bisschen dem Thema, dass wir im Moment gleichzeitig über Nahrungsmittelknappheit auf der Welt diskutieren. Wenn man auf komplett Bio umstellen würde, dann würde das wahrscheinlich in einem Gesamtsystem gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir haben so ein ganz komplexes System von Problemen, die da zusammenkommen, wenn es um die Frage hergeht, wie eigentlich die Herstellungsweise von Produkten eben ja, bestmöglich aussehen sollte.
Wie, Frau Siebtitz, wie sehen Sie die Situation?
Ja, also in der Tat, das ist ein ganz wichtiges Thema und es gab ja auch schon Diskussionen, ob man die Mehrwertsteuer absenkt, beispielsweise genau. für Bio-Lebensmittel. Ne? Und das kann natürlich ein guter Ansatz sein. Die Frage ist tatsächlich, wie viel kommt dann beim Verbraucher am Ende auch wirklich an? Ja, wird es dann auch umgesetzt vom Handel? Also da ist tatsächlich auch die Politik gefragt, die richtigen Maßnahmen zu entwickeln. Ja.
Genau, und da sind wir gespannt, was diesbezüglich auch noch kommen wird. Und wir wollen gucken, welche Ziele gibt es weiterhin, was für Strategien gibt es, um auch diesen Preissteigerungen zu begegnen und trotzdem Nachhaltigkeit und fairen Handel zu gewährleisten. Sie können uns weiterhin anrufen, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder aber uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk Agenda.
Wir diskutieren weiter in der Agenda über die Folgen der Preissteigerungen. Bleiben Nachhaltigkeit und fairer Handel auf der Strecke? Unser Thema noch bis 11.30 Uhr mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und folgenden Gästen. Dr. Hanna Schramm-Klein, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen. Claudia Brück vom geschäftsführenden Vorstand von Fairtrade Deutschland. Und Petra Siebtitz, Expertin für Nachhaltigkeit und Konsumententrends bei der Gesellschaft für Konsumforschung. Wir haben schon viele Aspekte angesprochen. Die aktuelle Situation, sie ist schwierig. Die Verbraucherpreise sind laut Statistischem Bundesamt im April auf 7,4% gestiegen, den höchsten Wert seit 40 Jahren und ein Ende ist nicht abzusehen. Mit der Inflationsrate könnte es in den nächsten Monaten noch weiter nach oben gehen. Anzeichen dafür sind der anhaltende Krieg in der Ukraine, die verschärfte Knappheit von Lebensmitteln auf dem Weltmarkt, etwa bei Weizen oder Speiseöl, und Sanktionen gegen Russland führen bereits jetzt zu einer Verteuerung zahlreicher Rohstoffe außerhalb von Öl und Gas, etwa auch bei Industriemetallen. Das verändert natürlich unsere ganze Situation. Wir müssen mit weniger auskommen, beziehungsweise für unser Geld bekommen wir nicht mehr die Anzahl an Produkten, die Qualität vielleicht an Produkten, die wir bisher gewohnt sind. Vielleicht ändert das ja auch Ihr Verhalten. Gehen Sie vielleicht weniger ins Restaurant, ernähren Sie sich anders, womöglich nachhaltiger zu Hause, fahren Sie seltener mit dem Auto, dafür mehr mit dem Fahrrad oder der Bahn. Sind bio- und fair gehandelte Produkte ein Luxus geworden für Sie, den Sie sich nicht mehr leisten können oder wollen? Oder kaufen Sie vielleicht erst recht Bioprodukte, um die Erzeuger zu unterstützen, um sich nachhaltig und gesund zu ernähren und sparen dafür vielleicht bei den Textilien, kaufen vielleicht mehr im Secondhand-Laden ein? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und ich begrüße jetzt am Telefon Hermann Runde aus Hitzacker, lese ich hier, ist in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hermann Runde, inwieweit beschäftigen Sie die aktuellen Preissteigerungen vor dem Hintergrund, was man sich noch leisten kann in Sachen Nachhaltigkeit, fairem Handel?
Sehr wenig.
Das heißt, wie konkret, was ist Ihr Anliegen?
Ich habe ja Ihnen eine Mail geschrieben, daraufhin haben Sie jetzt telefoniert. Mein Anliegen war, dass Sie das nicht so pauschal betrachten können, diese Frage, sondern dass sie das und dass sie da unterscheiden müssen, finde ich, zwischen unteren Einkommensschichten und Familien mit Kindern, die wenig Möglichkeiten haben, noch zu sparen, und ich sag mal der großen Mehrheit der Gesellschaft, also etwa 2/3. Mein Einwand war, dass der Anteil an Nahrungsmitteln, dass der Anteil des Einkommens, den man für Nahrungsmittel ausgeben muss, in den letzten 50 Jahren ständig gesunken ist und auf einem historischen Tiefstand angelangt war. Dass der Anteil, den man für Mobilität ausgegeben hat, also Benzin für Autos, ständig steigt. Ich weiß nicht, ob Sie die letzten Zulassungsstatistiken gesehen haben. Da sind, haben die SUV-Zulassungen wieder einen neuen Rekord erreicht und die durchschnittliche Motorleistung steigt ständig, damit auch der Benzinverbrauch. Und mehr, also Klamotten können Sie praktisch Gebrauchte kaum noch beim Roten Kreuz loswerden oder bei anderen Stellen, wo Sie sowas abgeben können, weil die ersticken in Billigkleidung, die hier nur kurz getragen werden und ständig gewechselt werden und so weiter. Also meine Rede geht eher da in diese Richtung, wir haben einen enorm hohen Lebensstandard, Sie legen den als Maßstab an und betrachten das als Zumutung, davon wieder abzurücken. Eine Zumutung ist das aber wirklich nur für die unteren Einkommensschichten und für Familien mit Kindern.
Eine Zumutung für Sie persönlich nicht? Sie können damit agieren. Aber Sie haben
damit agieren, ja. Also ich ernähre mich, oder wir ernähren uns schon ewig biologisch und nachhaltig. Wir haben natürlich auch einen eigenen Garten, das ist ein Privileg, sehe ich auch ein. Aber wir sind zum Beispiel auch, haben Anteile an einer Genossenschaft, die solidarische Landwirtschaft betreibt. Das heißt, wir zahlen denen ein festes Geld pro Monat und beziehen dann von denen Gemüse. Das ist, macht keinen großen Unterschied jetzt in Sachen Preissteigerung. Das Einzige, wo ich mich selber einschränke, was ich auch als Sport betrachte, ist, so wenig wie möglich Benzin zu verbrauchen. Und da habe ich festgestellt, dass mein Fahrstil 1,5 Liter auf 100 Kilometer ausgemacht hat.
Indem Sie etwas langsamer fahren?
Langsamer und flüssiger, genau. Bremse nicht benutzen.
Es gibt viel, hin und wieder ist es dann doch noch nötig. Es gibt viele Tipps, wie man Benzin sparen kann, wie man vielleicht auch, wie Sie sagen, mit Kooperativen zusammenarbeitet, wie man vielleicht selber Obst und Gemüse anbaut. Wer die Möglichkeit hat, ist das natürlich etwas, was durchaus Sinn machen kann. Gibt es denn überhaupt, ich möchte das mal aufgreifen in der Runde, Sie gehen natürlich darauf ein, dass sich das nicht jeder leisten kann und dass wir alle einen sehr hohen Lebensstandard haben. Ist das denn etwas, wo auch Forschungen da stützen? Ich gebe das mal weiter vielleicht an Frau Siptitz oder Frau Schramm-Klein, wo man sagt, aha, das ist gar nicht so einfach, die Verbraucher zu bewegen, da vielleicht auch Abstriche zu machen, umzudenken, vielleicht kreativer zu werden, wie man nachhaltiger leben kann.
Also zum einen möchte ich einmal sagen, genau was Herr Marunde gesagt hat, das sehen wir eben auch in unseren Daten. Es sind eben vor allem die Menschen mit dem geringen Einkommen, die preissensibler werden und die Familien natürlich. Mhm. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass gerade bei Menschen mit mittleren bis höheren Einkommen die Bereitschaft, nachhaltig zu kaufen, weiterhin sehr hoch ist und auch die Bereitschaft für nachhaltige Produkte einen höheren Preis zu zahlen, ist eigentlich trotz Ukraine-Krieg und Inflation nach wie vor stabil geblieben. Also ich kann das nur bestätigen, ja, was Sie gesagt haben. Natürlich gehen die Menschen auch kreativ mit den ganzen Themen um. Also was wir zum Beispiel auch bei Mode sehen, ja, ist, dass der Anteil von Secondhand-Mode deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Da wird viel mehr aus zweiter Hand gekauft als noch früher. Also zum Beispiel bei gerade bei hochwertigen Artikeln wie Mänteln zum Beispiel. Ja, und wir sehen schon, dass die Leute durchaus auch gucken, wie sie sich nachhaltig verhalten können in den Bereichen und Geld sparen können gleichzeitig. Ja,
ja, die Situation ist erfordert Kreativität. Manche haben aber auch gar nicht mehr diesen Spielraum. Darauf hat uns jetzt zum Beispiel eine Hörerin in ihrer Mail aufmerksam gemacht. Sie schreibt, meiner Meinung nach ist die Problematik der großen Preissteigerungen doch eine ganz andere als die der Nachhaltigkeit. Ich bin in der Ausbildung und beziehe zusätzlich Berufsausbildungsbeihilfe. Vor kurzem bin ich 25 geworden. Seitdem bekomme ich kein Kindergeld mehr und habe nur noch 700 Euro im Monat zur Verfügung. Ich lebe alleine, muss selber Miete und meinen gesamten Lebensunterhalt finanzieren. Für mich stellt sich nicht die Frage, ob ich noch Bio kaufen kann. Konnte ich doch eh noch nie. Für mich stellt sich die Frage, wie ich meinen Lebensunterhalt bis zum Ende meiner Ausbildung irgendwie finanzieren kann, ohne mich weiter zu verschulden. Also die Situation ist schon sehr krass für viele Menschen, die, wie man sieht, also viele.
Wenn ich mich da mal einschalten
darf, ja, Herr Marunde?
Das ist ja eine Frage der politischen Verteilung des Einkommens bzw. der Steuern und Abgaben. Das jetzt individuell zu sehen, halte ich für falsch. Man kann die Steuern und Abgaben so gestalten, dass Bio-Lebensmittel günstiger werden, zum Beispiel über Steuersätze, wäre nur eine Möglichkeit, und dass die nicht nachhaltig produzierten Lebensmittel, also konventionell erzeugten Lebensmittel, dass da eben eingepreist werden muss, was an gesellschaftlichen Kosten da drauf liegt.
Das ist ja etwas, was auch schon durchaus angedacht wird. Frau Büchs, Sie hatten das ja auch schon angesprochen, wenn man jetzt die Mehrwertsteuer zum Beispiel für Produkte aus fairem Handel absenken würde, wären sie nicht mehr so teuer. Wenn man da eine Umverteilung machen würden die Preise in Supermärkten und in anderen Geschäften völlig anders aussehen, oder?
Dann würden sie völlig anders aussehen, würden aber das abbilden, was sie wirklich kosten. Mhm. Und dann ist es dann natürlich auch noch eine Frage, wie die Einkommen oder welche Teile man wofür von den Einkommen abgeben muss. Ich glaube zum Beispiel, dass der Anteil der Mieten, also das Wohnen, inzwischen so teuer geworden ist, dass man das eigentlich mit früheren Zeiten gar nicht mehr so vergleichen kann. Mhm.
Ja,
das muss man ja alles in Zusammenhang.
Das muss man einpreisen, auch das natürlich, ja. Ich danke Ihnen, Herr Marunde, für diese Anregung und wollte Frau Brück jetzt nochmal Gelegenheit geben. Wir hatten ja das gemacht, wie kann man diese Preisveränderung auch so abbilden, dass sie vielleicht den tatsächlichen, tatsächlichen Preis entspricht, wenn man CO2 mit einpreist, die langen Anfahrtswege und ganz viele andere Faktoren, die wichtig sind. Gibt es da Ansätze? Fühlen Sie, dass es da auch Gehör dafür gibt? Oder gibt es vielleicht andere Länder, andere Modelle, wo man schon weiter ist?
Es gibt Diskussionen darum. Wir hatten das Beispiel, dass wir in Deutschland zum Beispiel die Kaffeesteuer, die ist allein unter bundesdeutscher Gesetzgebung, dass wir die in die Richtung Nachhaltigkeit verändern könnten. Bei Mehrwertsteuer sind wir direkt auf EU-Ebene und da müssen wir dann wirklich auch ein ganz großes Rad drehen und das hält Politiker, glaube ich, derzeit davon ab. Nichtsdestotrotz, dass es eigentlich allen bekannt ist, dass wir genau diesen Weg gehen müssen, dass wir das Ignorieren von Umweltkosten oder Klimakosten oder soziale Kosten irgendwann wieder zahlen müssen, indem wir Geringverdiener haben, indem wir Klimaflüchtlinge haben, indem wir nicht mehr auf den Flächen anbauen können, wo immer angebaut worden ist. Und dass deswegen auch diese steuerliche Umverteilung Richtung Nachhaltigkeit eine absolute Notwendigkeit wäre. Aber Politik macht ja nur das, wo sie auch eine Mehrheit für spürt und wo sie das Gefühl hat, dass sie dafür auch einen Applaus bekommt, weil sie will ja wiedergewählt werden. Und das ist das große Problem, dass es bei den derzeitigen Wirtschaftssituation mehr Menschen daran verdienen, wie das Steuersystem jetzt ist und damit halt Lobbyarbeit machen, eine gerechte, nachhaltige Mehrwertsteuer eher zu verhindern. Mhm. Sehen wir genau das, das haben wir am Lieferkettengesetz gesehen. Wir haben ein Lieferkettengesetz, aber es ist ja sehr, sehr stark abgeschwächt worden, immer mit dem Hinweis, wie sollen die armen Unternehmen das wirklich umsetzen vor Ort. Jedes Unternehmen, was hier Produkte verkauft, kann eine Qualität sicherstellen. Sie ist ja auch schließlich dafür verantwortlich. Wenn das möglich ist, dann muss es auch möglich sein, die Anbaubedingungen bis in den Ursprung nachhalten zu können. Und diesen Mindshift, dieses denken, ich bin wirklich dafür verantwortlich, dass ich nachhaltig im Sinne von zukunftsfähig, also auch noch in 5 oder 10 Jahren etwas herstellen zu können, in 5 oder 10 Jahren auch noch Kakao oder Kaffee trinken zu können oder verkaufen zu können, das muss jetzt angesetzt werden, weil wir halt heute schon die Folgen der Klimaveränderung sehen und dass unser Wirtschaftssystem wirklich in eine bedrohliche Lage führt. Und deswegen brauchen wir mutige Politiker, die das heute anstoßen.
Ja, die hätten wir gerne auch in der Runde gehabt heute. Das hat sich kurzfristig leider nicht so ergeben. Dann hätten wir da direkt drauf eingehen können. Am Telefon ist jetzt Frau Fröhlicke, sie uns aus Österreich, glaube ich, anruft. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo.
Frau Fröhlicke, inwiefern beschäftigt Sie das Thema? Sie werden wahrscheinlich auch genauso in Österreich mit entsprechenden Preissteigerungen konfrontiert sein und müssen möglicherweise auch Ihre Konsumentscheidungen verändern.
Verändern muss ich sie derzeit noch nicht, Gott sei Dank. Ich kann weiterhin so auf nachhaltiges Einkaufen oder auch nachhaltige Mobilität achten, wie ich das bisher gemacht habe. Aber ich finde, dass man insgesamt in der Diskussion um Nachhaltigkeit, biologische, regionale Lebensmittel immer zu sehr auf das fokussiert, worauf man verzichten muss und was alles teurer ist, anstatt einfach den Gewinn, den wir alle dadurch hätten, wenn alle nachhaltiger leben würden, mal in den Fokus zu stellen. Es ist einfach, jemandem zu sagen, wenn du zu Fuß deine 3 Kilometer in die Arbeit gehst, dann bringt dir das für deinen Körper mehr, für deinen Geist auch mehr und zusätzlich hast du noch den Umweltaspekt. Und mich stört an der Diskussion oft, dass man einfach immer nur sagt, nachhaltiger Leben ist gleich teurer einkaufen und nicht sagen, nachhaltiger Leben bedeutet, dass die Landwirte hierzulande oder europaweit eine bessere Lebensgrundlage haben, dass wir uns nicht mehr so Sorgen um das Insektensterben machen müssen. Und das finde ich, das wäre auch etwas, was ich mir in der Politik öfter wünschen würde, weil die haben schließlich einfach mit Steuern in der Hand, gewisse Schwerpunkte zu setzen. Und wenn man dann einfach auch nochmal die Vorteile, die in Deutschland ist, ein Tempolimit hätte, einfach nochmal besser verkaufen würde, denke ich, würde es dafür auch irgendwann eine Umsetzung geben.
Ja, das ist ein interessanter Hinweis, dass wir vielleicht zu stark immer diese Verzichtsdiskussion haben und nicht das, was eigentlich auch den Gewinn von nachhaltigem Verhalten ausmachen könnte. Und wie wir schon gehört haben, auch eben globale Ernährungssicherheit zum Beispiel. Vielen Dank, Frau Fröhlicke, dass Sie uns diesen Hinweis gegeben haben. Und ich denke, das ist ein Faktor, der viele Menschen beschäftigt, dass wir vielleicht möglicherweise viel stärker mit unseren Ängsten konfrontiert sind, dass wir auf etwas verzichten müssen, als dass wir sagen können, langfristig ist der Gewinn da für mich persönlich, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Auch da gibt es noch eine Ernährungsgrundlage, wenn ich stärker auf Nachhaltigkeit, auf Umweltverträglichkeit setze. Wie sehen Sie das, Frau Siptitz? Gibt es da Untersuchungen, dass das vielleicht auch förderlich wäre, mehr in diese Richtung die Diskussion anzustoßen?
Absolut. Also ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Thema Verzicht. Denn das sehen wir auch heute, dass sich das tatsächlich verändert hat. Die Menschen wollen eben nicht verzichten. Ja? Sie wollen sich nicht einschränken müssen. Und sie erwarten auch von nachhaltigen Produkten beispielsweise, dass die gut schmecken, dass Kleidung cool aussieht und trotzdem nachhaltig ist. Und ich bin da absolut bei Frau Fröhlicke, dass man statt diesen Verzichtsgedanken zu stark in den Vordergrund zu stellen, eher kommunizieren sollte, was die Leute gewinnen können. Ja, und wir sehen es auch, dass gerade auch Produkte von Herstellern, die es schaffen, eben diese Aspekte Genuss, Spaß, Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden, sich viel besser entwickeln als herkömmliche Produkte. Also insofern ist das tatsächlich ein Thema, ja, mehr über den Gewinn zu sprechen als über den Verlust. Ja.
Frau Schramm-Klein, beobachten Sie das auch? Sie beobachten ja auch das nachhaltige Verbraucherverhalten. Hat das einen Effekt, wenn man diesen Gewinn stärker in den Vordergrund stellt? Und passiert das momentan zu wenig?
Also dieser Aspekt, den Gewinn in den Vordergrund zu stellen, der ist eigentlich genau richtig. Dabei muss man aber eins immer bedenken, und das ist, glaube ich, bei den Anmerkungen von Frau Siebtitz eben auch sehr deutlich geworden. Man muss dabei darauf achten, dass es für Verbraucher ganz schwierig ist, diesen Gewinn für die Zukunft einzuschätzen. Da können sie gar nicht absehen heute, ob das wirklich tatsächlich eintreten wird, dass dann weniger Bienen sterben und so weiter. Das ist alles so weit weg. Das sind so langfristige Ziele, die einfach bei den Einkaufsüberlegungen oft gar nicht so stark im Vordergrund sind, sondern da ist es eher die kurzfristige Belohnung, die dann überwiegt. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen sehen, was beschäftigt denn die Menschen wirklich und wie weit und mit welchem Horizont beziehen sie denn solche Aspekte in ihr Verhalten mit ein. Das heißt, immer auf diesen Hinweis zu gehen, langfristig für deine Enkelkinder ist das aber ein ganz tolles Verhalten. Das ist wichtig, aber dieses Thema kurzfristiger Gewinne, die man eben auch hat, wie Genuss und Ähnliches, was eben so diese besseren Lebensmittel beispielsweise oder die besseren Produkte angeht, das ist einfacher für die Verbraucher zu verstehen. Und dann spielt vielleicht auch nicht mehr der kurzfristige Preisvorteil eine so starke Rolle, wenn man eben dadurch ein ganz anderes Erlebnis hat.
Ein wichtiger Hinweis kam noch von einer Hörerin aus Berlin, Stichwort Produzentenverantwortung. Die sollte man doch auch viel stärker ins Visier nehmen. Die Produzentenverantwortung, schreibt sie in ihrer Mail, scheint keine Berücksichtigung zu finden, wobei das produzierte Angebot ja erst die Grundlage der Konsumentenentscheidung bildet. Sollte nicht eine Regulierung von nachhaltigen Produkteigenschaften bereits in der Herstellung in den Vordergrund gerückt werden? Vielleicht sollten wir diesen Aspekt noch mal stärker reingehen. Es gibt ja viele Produzenten, wo man sagt, aha, können wir auch da etwas ausrichten, dass wir die stärker fördern. Stichwort natürlich auch Biolandwirtschaft. Man versucht hier bis 2030 30% Biolandwirtschaft herzustellen. Ist die Frage natürlich, ob das unter diesen erschwerten Bedingungen möglich ist und wie man stärker auch Produzenten in die Verantwortung bringen kann. Gibt es da entsprechende Ideen, Untersuchungen, wie das vielleicht gelingen könnte? Frau Schramm-Klein, wissen Sie dazu etwas zu sagen?
Ich kann gerne kurz darauf eingehen. Und zwar ist das etwas, was wir im Moment so ein bisschen beobachten können, dass das tatsächlich etwas stärker funktioniert. Meistens ist das so ein bisschen eher aus den Unternehmen heraus, weil man festgestellt hat, dass dieses Problem der Unübersichtlichkeit von Lieferketten, was ja vorhin auch angesprochen wurde, dass das etwas ist, was sich sehr stark durch die globale Vernetzung von Wertschöpfungsketten einfach ergeben hat. Die Produktion ist so unübersichtlich geworden, dass viele Unternehmen tatsächlich auch sich etwas zurücknehmen und etwas regionaler agieren und regionaler versuchen auch stärker Nachhaltigkeitsaspekte tatsächlich auch zu kontrollieren. Und wir sehen das auch, wenn zum Beispiel große Handelsunternehmen etwas auf die Agenda setzen, gerade wenn es Lebensmittel betrifft, dass dann viele Hersteller quasi gezwungen sind, darauf einzugehen. Wenn zum Beispiel ein großes Handelsunternehmen sagt, wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Lebensmittel 10% weniger Zucker enthalten oder stärker Bioprodukte beinhalten, dann sind die Hersteller quasi gezwungen, darauf einzugehen. Das heißt, man hat dann Initiativen, die vielleicht nicht unbedingt nur von der Politik gesteuert sind, sondern stärker auch irgendwo aus den Unternehmen heraus Nachhaltigkeit befeuern.
Mhm. Frau Brück, wollten Sie das noch ergänzen?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Das sehe ich auch in Bezug auf Fairtrade, wenn ein Händler sich entscheidet, zum Beispiel nur Schokoladenprodukte mit Fairtrade herzustellen, dass dann die Hersteller für die Handelseigenmarke dann sich umstellen müssen und dass das auch gut funktioniert. Ich wollte sagen, dass das Lieferkettengesetz der Ansatz ist der Politik, um stärker auf die Produzenten auch einzugehen. Und wir immer wieder auch in diese Frage kommen, Henne oder Ei. Ja, ich habe ein paar Mal gesagt, die Politik muss mehr da Verantwortung übernehmen. Verbraucher können aber auch zeigen, dass sie es wollen und es unterstützen und gerade durch ihr eigenes Verhalten dafür sorgen, dass wir halt nicht von diesem Nachhaltigkeitsweg abkommen, auch wenn die gesellschaftliche und die weltpolitische Lage gerade gegen diesen Trend spricht. Politiker brauchen Unterstützung und Wirtschaft geht gerne in diese Richtung, wo sie auch sehen, dass sie zukünftige Kunden und Kundinnen finden. Und daher ist der Teil oder der Anteil, den jeder Einzelne zu einer nachhaltigeren und vielleicht faireren Welt beitragen kann, nicht zu gering zu schätzen. Und ich hoffe, dass wir das auch durch diese jetzt schwierige Zeit durchhalten können.
Gleichzeitig herrscht natürlich auch zum Beispiel in der Landwirtschaft große Verunsicherung bei den Erzeugern. Zum Beispiel Bio-Bauern produzieren ja natürlich weniger Masse, dafür aber nachhaltige und teurere Produkte. Und oft haben sie ja ihre Betriebe verschuldet, um auf Biolandwirtschaft umzustellen, wissen nun nicht, wie die Verbraucher auf die allgemeinen Preissteigerungen reagieren. Schwenken sie um auf Billigprodukte oder lassen sie Bio im Regal? Ist das etwas, wo man sieht, okay, hier ist auch wirklich etwas in Gefahr, dass es vielleicht gar nicht bisher möglich ist, diesen Standard überhaupt an Angeboten, an Bio-Angeboten und auch halbwegs finanzierbaren nachhaltigen Produkten zu gewährleisten?
Also was wir von unseren Zahlen her wissen, ist, wie gesagt, diejenigen, und da reden wir von ungefähr 30% der Bevölkerung, die Fairtrade und auf Bio achten, auf jeden Fall weiterhin bereit zuzugreifen. Und deswegen schauen wir zuerst mal, vielleicht ein bisschen besorgt, aber eher auch optimistisch.
Genau, ich frage ich noch kurz weiter in die Runde. Wie optimistisch sind Sie, Frau Schramm-Klein?
Also ich denke schon, dass gerade nachhaltige Produkte stärker aus Überzeugung gekauft werden. Und diese Überzeugung, die ist etwas, was sich gerade auch bei jungen Generationen immer tiefer verfestigt. Und deswegen sehe ich das eigentlich sehr positiv. Auch wenn das mal eine kurzfristige Delle gibt, ist es, glaube ich, langfristig so, dass einfach so dieses Ziehen durch die Verbraucher, sie wollen das und sie wollen diese nachhaltige Komponente. Und das ist auch langfristig so, dass das dazu beitragen wird, dass einfach sich bestimmte, ja, ich sag mal, Formen der Herstellung immer stärker durchsetzen werden, weil einfach Verbraucher durch die Transparenz, die man inzwischen hat, viel stärker einfach darauf achten, dass wirklich auch solche Nachhaltigkeitskomponenten erfüllt sind.
Ja, ein eher optimistischer Ausblick. Herzlichen Dank den Expertinnen in dieser Diskussionsrunde. Dr. Hanna Schramm-Klein, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, Claudia Brück vom geschäftsführenden Vorstand von Fairtrade und Petra Süptitz von der Gesellschaft für Konsumforschung und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der heutigen Ausgabe der Agenda beteiligt haben, die Sie auch natürlich wie immer nachhören können unter www.deutschland.de. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.